rührt sich nicht. Miau! Noch immer nichts. Kann mir aber nicht denken, dass er schon eingeschlafen ist. Miau!
Es war gegen 23:30 Uhr nachts. Die kleine puritanische Stadt am Mississippi schlief. Ein stürmischer West trieb die Wolken über die Holzdächer und ab und zu fiel schwaches Mondlicht durch die Wolkenfetzen. Vor einer weißgekalkten Wand stand eine kräftige Jungengestalt. Huckleberry Finn war's. Ungeduldig sah er zum Fenster über dem angebauten Schuppen hinauf.
Tom! So, hör doch endlich! Verdammt! Wenn er nicht bald rauskommt, muss ich das unheimliche Geschäft allein besorgen. Zu dumm.
Da ging oben das Fenster einen Spalt auf.
Miau!
Psst! Huck! Habt ihr längst gehört? Komme schon!
Lautlos kletterte Tom aus dem Fenster auf das Schuppendach hinab und sprang zu Huck auf die Straße hinunter.
Das hat aber lang gedauert heute, Tom.
Kann nichts dafür. Du weißt doch, wie Tante Polly ist. Bewacht mich wie ein kleines Kind. Da hast du es viel besser. Kannst den ganzen Tag tun, was du willst und die Nacht auch. Dafür würde ich auch in der alten Tonne schlafen und auf ein Frühstück verzichten. Aber genug davon. Kann vom Glück reden, dass ich entwischt bin. Was hast du denn vor heute Nacht?
Was ganz Unheimliches. Schau mal, was ich da hab.
Ist ja nur eine tote Katze.
Nur? Ein reiner Glücksfall ist es, dass ich sie heute hab. Eine ganze Schweinsblase vom Schlachthof habe ich einem Jungen dafür bezahlt.
Aber was willst du denn mit dem toten Ding?
Erkläre ich gleich. Komm bloß schnell weg hier, dass uns niemand sieht.
Die Jungen verschwanden im Dunkel. Außerhalb des Städtchens sagte Huck:
Du weißt doch, dass ich so viele Warzen habe. Und mit einer toten Katze kann ich sie kurieren.
Wie denn?
Wenn gerade ein ganz großer Sünder begraben wurde, muss man mit ihr auf den Friedhof schleichen. Genau um Mitternacht. Du weißt ja, wenn der Teufel kommt, ihn zu holen, da musst du dem Höllenkerl das tote Vieh hinwerfen und rufen: Der Teufel holt die Leich. Die Leich, die Katz. Die Katz, die Warz. Und Teufel, Katz und Warz bin ich los. Das ist alles.
Meinst du, es wirkt?
Todsicher. Die alte Mutter Hopkins hat's mir verraten. Die alte Negerfrau, die stromabwärts am Mississippi wohnt.
Dann stimmt's. Die weiß alles.
Und heute haben sie gerade den Hoss Williams begraben. War ein Erzhalunke. Hat mehr gestohlen, als er zum Leben brauchte. Deshalb ist es ja auch so ein großes Glück, dass ich gerade heute die tote Katze bekam.
Verstehe.
Schweigend gingen sie eine Weile am Ufer des Stromes entlang und sahen auf das geheimnisvolle Wasser. Plötzlich sagte Tom:
Du, Huck, ich find's prima, dass du mich abgeholt hast. Es ist in letzter Zeit so langweilig bei uns. Überhaupt nichts Spannendes.
Stimmt nicht. Denk dir, ich gehe heute am Ufer entlang, suche Strandgut und einen neuen Schlafplatz. Wie ich zu der Mauer am alten Sägewerk komme, höre ich plötzlich Stimmen. Irgendwie kam es mir gleich verdächtig vor. Ich schleiche mich also heran und sehe...
Was?
Unseren gutmütigen alten Trunkenbold, den Muff Potter, im Gespräch mit dem sonderbaren Spanier, der so ab und zu bei uns auftaucht.
Aber es heißt doch, er ist stumm.
Hab ich bisher auch gedacht.
Was hat er gesagt?
Viel habe ich nicht gehört. Kam zu spät. Nur wie er sagte: Also, Alter, mach mit. Es gibt auch ein paar Dollarnoten. Jedenfalls reicht's einen Monat für Branntwein. Los, sei kein Feigling.
Und der alte Potter?
Er sagte: Aber es ist was Unrechtes dabei. Ich weiß nicht. Da grinste der Spanier nur und zog seinen Hut tiefer ins Gesicht. Ich tue ja alles selbst, sagte er. Du musst nur ein bisschen dazuhelfen. Also abgemacht. Dann packte er einfach die Hand des alten Potter, schüttelte sie und sagte: Bist eben doch ein vernünftiger Kerl. Bring dir auch eine ganze Flasche mit. Also, bis 23:30. Das war alles.
Mehr als genug. Was hältst du von dem Spanier?
Weiß nicht genau. War ihm schon öfter auf der Spur. Hab sie aber immer schnell wieder verloren. Auf jeden Fall ist er ein durchtriebener Kerl. Bestimmt so gefährlich wie der Indianer Joe. Und ein Spanier ist er nicht. Ich glaube, er trägt eine Maske. Aber davon können wir morgen reden. Jetzt müssen wir an was anderes denken.
Kurz darauf kletterten sie über den Friedhofszaun und schlichen zwischen den Gräbern durch das kniehohe Gras. Der Mond stand hinter einer Wolkendecke. Der Wind hatte sich gelegt. Es war totenstill. Als sie den frischen Erdhügel des großen Sünders gefunden hatten, packte Tom seinen Freund plötzlich am Arm.
Psst! Huck! Hörst du nichts?
Da! Wieder! Es klingt wie Schritte. Stimmt. Du, ich höre auch Stimmen. Vielleicht sind es Geister. Oder Teufel.
Glaube ich nicht. Schau mal dort. Rechts von der Ulme. Ein Licht. Wie von der Laterne. Und drei dunkle Gestalten. Du, sie kommen gerade auf uns zu.
Tatsächlich. Sollen wir uns nicht lieber gleich aus dem Staub machen? Am Friedhof habe ich einfach keinen Mut, weil ich noch nie in der Kirche war.
Und deine Katze? Und deine Warzen? Außerdem ist es schon zu spät. Duck dich ins Gebüsch, schnell!
In diesem Augenblick fiel der Mondschein durch einen Wolkenspalt und beleuchtete die drei Gestalten. Sie waren schon ganz nah, etwa 20 Schritt. Tom fuhr zusammen.
Huck, wenn es doch nur Geister oder Teufel wären.
Wieso? Hast du sie erkannt? Ich kann nichts sehen von meinem Platz.
Den einen ganz genau. Den Indiana Joe.
Was? Den? Den Indiana Joe? Tom, wenn's der ist, sind wir verloren. Der hat nur krumme Sachen vor. Wenn der uns hier erwischt, ist es aus mit uns. Hast du die anderen erkannt?
Der andere ist der junge Dr. Robinson. Aber der dritte...
Tom sprach nicht weiter, denn ein lautes, raues Lachen erschütterte die Stille.
Das ist der alte Muff Potter. Unverkennbar. Da, wieder.
Was, Joe, alter Junge? Den haben wir schnell rausgebuddelt. Und wenn der alte Muff Potter erst seine Dollars und sein Whisky hat...
Halt's Maul, verfluchter Säufer. Verrätst uns noch.
Doktor, hier ist schon der Grabhügel.
Also macht schnell, Leute.
Bei diesen Worten waren die drei Männer den Jungen auf wenige Schritte nahe gekommen. Tom und Huck schlug das Herz bis zum Halse. Sie wagten kein Wort und hörten nur das Geräusch von Spaten und fallender Erde. Endlich flüsterte Tom:
Huck, kriech tiefer ins Gebüsch hinein. Der Mond kann jeden Augenblick herauskommen und uns verraten.
Kannst du was sehen? Bei mir ist das Laub zu dicht. Was haben Sie vor?
Sie haben das Grab geöffnet und den Sarg herausgehoben. Abscheulich.
Da ertönte ein dumpfes Krachen. Indiana Joe hatte mit heftigen Spatenschlägen den Sargdeckel zerschlagen und sagte höhnisch:
So, Quacksalber, hier hast du die Leiche für deine erbärmliche Wissenschaft. Jetzt drück aber noch mit dem Zehner raus, für mich und den Alten. Los, wird's bald.
Kommt gar nicht in Frage. Ich habe euch im Voraus bezahlt und mehr als genug. Es gibt keinen Cent mehr. Noch dazu, wo du einen betrunkenen Helfer mitbringst. Ich schulde dir nichts.
Von wegen. Will dir gleich sagen, was du mir schuldest. Verdammter Kurpfuscher. Vor 5 Jahren hat mich dein Vater einsperren lassen, ohne jeden Grund. Meinst wohl, ich könnte das vergessen? Damals habe ich Rache geschworen. Ich habe Indianerblut in den Adern. Du weißt, was das bedeutet. Der Alte ist tot, also kommst du dran. Potter, zieh dein Messer.
Aber ihr könnt doch nicht...
Freilich kann ich. Wirst schon sehen.
Damit ging er wütend auf den Doktor los. Der aber kam ihm zuvor und schlug den Indianer zu Boden. Da warf Potter sein Messer weg und schrie...
Was fällt dir ein, meinen Kameraden zu schlagen? Ich werde dir es zeigen, mit meinen Fäusten.
Die Jungen zitterten vor Angst in ihrem Versteck. Huck flüsterte:
Was ist los, Tom? Ein erbitterter Kampf zwischen dem Doktor und Potter. Der Indianer Joe ist wieder aufgestanden. Er hat Potters Messer aufgehoben. Jetzt schleicht er sich von hinten an den Doktor. Ich könnte schreien.
Tu's nicht, sonst trifft's uns.
Im gleichen Augenblick hörten sie einen dumpfen, schweren Schlag. Der Doktor hatte Potter mit einem Brett zu Boden geschlagen. Einen Augenblick verharrte er starr vor Schrecken. Da sprang ihn der Indianer Joe von hinten an, warf ihn nieder und stieß ihm das Messer bis zum Heft in die Brust.
So, du stehst nicht mehr auf. Jetzt ist die Rechnung bezahlt. Und bilde dir nicht ein, dass euer jämmerliches Häufchen Polizei mich fängt. Oder dass der Indianer Joe an eurem Galgen baumelt.
Darauf steckte er das blutige Messer dem bewusstlosen Potter in die Hand. und setzte sich gleichgültig auf den Sarg. Tom und Huck stockte das Blut in den Adern. Nach einigen Minuten kam der alte Potter zu sich. Fassungslos starrte er auf das blutige Messer in seiner Hand, dann auf die Leiche und stammelte:
Entsetzlich! Joe! Joe! Ist der Doktor tot?
Natürlich. Starr wie ein Stück Holz. Ist eine dumme Sache für dich.
Für mich? Ich hab's doch nicht getan!
Potter, alter Junge, vor mir ist doch so ein Geschwätz nicht nötig.
Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern.
Kein Wunder, warst ja auch völlig besoffen.
Ich dachte, ich wäre ganz nüchtern gewesen. Joe, du bist doch ein guter Kerl. Sag, hab ich das wirklich getan?
Wer denn sonst?
Ich hab's nicht gewollt. Joe, wirklich nicht. Ich hab noch nie mit einer Waffe geschlagen, nie. Nur mit den Fäusten. Muss der Whisky gewesen sein. Joe, bitte verrat mich nicht. Versprich mir, dass du es nicht tust.
Ich hab noch keinen verraten, der mir geholfen hat. Aber hör jetzt auf mit dem kindischen Gejammer. Keine Zeit dazu. Hau ab, dort zum Mississippi runter. Ich nehme die andere Richtung. Man darf uns nicht zusammen sehen.
Sie verschwanden in der Finsternis. Tom und Huck blieben noch eine Weile vor Entsetzen regungslos liegen. Dann flohen sie auf einem gefährlichen Pfad durchs Moor zur Stadt. Als sie die alte Mühle erreicht hatten, keuchte Huck:
Ich bin froh, dass wir es bis hierher geschafft haben. Fast wäre ich tot umgefallen.
Ich auch. Am besten, wir ruhen uns da drin ein bisschen aus. Das Torschloss ist zerbrochen. Wir können rein. So, nun sind wir in Sicherheit. Du, meine Knie sind noch ganz schwach vor Schrecken. Was meinst du, wird aus der Sache werden?
Was ganz Schlimmes. Es wird einer dafür gehängt. So ist es immer.
Und wer?
Der Indianer Joe bestimmt nicht. Der ist der Schlinge schon dutzendmal entwischt.
Also, der alte Potter. Huck, müssen wir da nicht sagen, was wir gesehen haben?
Hab ich auch gedacht. Aber wenn wir das tun, bringt uns der Indianer Joe um, wie ein paar lausige Hunde. Denn der entwischt, todsicher. Und dann rächt er sich.
Dann müssen wir also den Mund halten.
Bleibt uns nichts anderes übrig. Auch wenn's schlimm ist. Tommy, kannst du auch wirklich schweigen?
Wie's Grab.
Also müssen wir es jetzt beschwören. Und bei so einer wichtigen Sache... Du, da ist was.
Ist nur eine Eule.
Also, bei so einer wichtigen Sache, da muss was Geschriebenes dabei sein. Und zwar mit Blut.
Ich find's auch das Beste.
Da habe ich ein Stück Kreide. Aber schreiben musst du, Tom. Ich kann's ja nicht.
Tom fand im Mondschein, der durch die zerbrochenen Scheiben fiel, eine Schindel und kritzelte mühevoll den Schwur darauf. Dann las er ihn feierlich Huck vor.
Huckleberry Finn und Tom Sawyer schwören, dass sie kein Sterbenswort verraten. Sie wollen auf der Stelle tot umfallen, wenn sie den Mund nicht halten.
Huck war begeistert.
Ausgezeichnet, Tom. Nur noch die Unterschrift mit Blut.
Sie ritzten sich mit einer Nadel. Tom machte seinen Tee und führte Huck die Hand, so dass es annähernd aussah wie ein Haar. Erleichtert atmete er auf.
So, Huck, jetzt kann uns nichts mehr passieren.
Ist der Eid auch wirklich stark genug?
Natürlich. Was Sichereres als ein Blutschwur gibt es nicht. Jetzt vergraben wir die Schindel da unter dem Stein an der Wand. Los, wir müssen uns beeilen. Es wird bald hell. Tante Polly darf nicht merken, dass ich fort war.
Aber ich schlafe hier. Gefällt mir.
Hast recht. Also, auf unseren Blutschwur.
Mach's gut, Tom.
Als Tom über das Schuppendach zu seinem Fenster hinaufkletterte, ging schon die Sonne auf. Lautlos stieg er ins Zimmer, schlüpfte in sein Bett und schlief augenblicklich ein. Natürlich kam er zum Frühstück zu spät. Tante Polly musterte ihn scharf.
Tom, wo warst du heute Nacht?
Ich, im Bett.
So? Zeig mal deine Hände hier. Da sieht man's ganz schmutzig. Unter den Fingernägeln Erde. Ich habe abends noch überprüft, ob sie sauber sind, wie sich's gehört. Also, wo warst du? Heraus mit der Sprache.
Ich war... Wir wollten, Huck und ich, eine tote Katze begraben.
Was, du streunst schon wieder mit diesem Strolch herum, diesem Nichtsnutz und Tagedieb? Und das noch dazu bei Nacht? Oh, nichts als Kummer hat man mit dir. Hab ich dir nicht verboten, dich mit ihm herumzutreiben? Schmutzig ist er und verkommen. Das schlechteste Beispiel für dich.
Aber er ist ein feiner Kerl.
Ach, alle schimpfen über ihn. Und in der Kirche hat ihn noch niemand gesehen.
Trotzdem ist er ein prima Kamerad. Mit dem könnte man Pferde stehlen.
Oh, Tom, du wirst noch mein altes Herz brechen. Deinetwegen wird man mich mit Schande im hintersten Winkel des Friedhofs begraben. Grad so wie gestern den großen Sünder Hoss Williams. Tom, du wirst ja auf einmal ganz bleich. Ist dir nicht gut? Soll ich dir Kamillentee kochen?
Ach, Tante, es ist nur...
Ja, ja, schon recht. Es ist die Reue. Sie soll dich nur quälen. Auf deinem Gesicht steht dein schlechtes Gewissen geschrieben. Aber danke Gott, dass du überhaupt noch ein Gewissen hast. Bitte also um Verzeihung und versprich, dass du dich bessern willst.
Ja, Tante, werd mich bemühen, so gut's geht.
Na ja, Tom, ich werde wohl noch einiges mit dir auszustehen haben. Jetzt lauf zur Schule, es ist schon spät. Bleib nicht an jeder Ecke stehen. Ich möchte nicht noch vom Lehrer klagen hören.
Tom ging niedergedrückt und nachdenklich die Straße hinunter. Die Schreckensbilder der Nacht verwirrten sich in seinem Kopf. Er kam fast eine halbe Stunde zu spät. Gelassen ließ er die Prügel über sich ergehen. Dann sank er auf seine Bank. Erst die Mittagsglocke riss ihn aus seinen schweren Gedanken. Als er auf die Straße trat, hatte sich die entsetzliche Nachricht schon in der ganzen Stadt herumgesprochen. Die Leute standen in Gruppen beisammen und redeten durcheinander. Tom blieb stehen und horchte.
Kein Zweifel.
Vielleicht doch.
Das hieße den Mörder verteidigen.
Das blutige Messer gehört nach Potter.
Ihr nennt das voreilige Beschuldigung? Die offenkundige Wahrheit ist es.
Übrigens war er ein Säufer.
Jawohl, die ehrlichen Bürger müssen sich gegen solch Ungeziefer wehren.
Er muss an den Galgen.
Ja, er wird an den Galgen. Unbedingt. Er muss ihn an den Galgen.
So liefen die Gerüchte von Mund zu Mund. Die Stadt war in Aufruhr. In der Dienststube des Gemeindehauses aber saßen die Richter und der Sheriff, der gleichzeitig im Städtchen das Amt des Staatsanwaltes versah, beisammen und besprachen die Lage.
Das Volk hält fast einstimmig den alten Muff Potter für den Mörder. Die Beweise scheinen ihn völlig zu überführen.
Ihr sagt ganz recht, es scheint so. Aber ihr wisst selbst, die Öffentlichkeit ist immer schnell bei der Hand mit einer einfachen Lösung. Ich kenne den Alten seit meiner Schulzeit. Zugegeben, er ist ein Säufer, aber er hat niemals, nicht einmal im Rausch, irgendjemand ein Haar gekrümmt. Denkt euch, vor ein paar Tagen spazierte ich am Schlangenfluss entlang. Da sah ich doch, wie der arme Teufel dem Huckleberry Finn, na, ihr kennt doch das vaterlose Vagabundenkind, einen ganzen Fisch geschenkt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Mensch mordet.
Aber das blutige Messer! Man fand es neben dem Ermordeten. Alle sagten, es gehöre Muff Potter. Außerdem gibt es noch einen Hinweis. Der Fischer Lawrence berichtete mir, dass sich Potter im Morgengrauen im Mississippi gewaschen hat. Und das hat er gewiss seit Jahren nicht getan.
Allerdings, Potters Wunsch nach Sauberkeit ist ein belastender Umstand.
Seitdem hat man ihn nicht gefunden. Ich ließ sofort die Polizei nach ihm fahnden. Aber keine Spur von Potter. Nun, Herr Richter, wie beurteilt ihr dieses plötzliche Verschwinden eines Verdächtigen?
Sheriff, im Grunde war ich eurer Meinung. Ich wollte nur meine Zweifel äußern. Menschliche Bedenken sozusagen. Ihr habt vollkommen recht. Die Tatsachen entscheiden. Und die sind eindeutig. Aber trotzdem, welche Motive sollte der gutmütige Trottel haben? Der Doktor hat ihn oft kuriert, ohne einen Cent zu nehmen. Es ist mir alles rätselhaft. Wir müssen noch darüber sprechen. Aber jetzt müssen wir schleunigst zur Beerdigung des Doktors.
Gehen wir. Unsere Polizei wird den Mörder gewiss schon eingefangen haben.
Fast alle Bewohner der Stadt hatten sich am Friedhof versammelt. Einige alte Leute schluchzten. Andere gafften, neugierig und entrüstet. Die meisten aber waren erregt, nicht anders, wie wenn der Zirkus im Städtchen ist. Zwei Jungen aber standen mit klopfendem Herzen vor der offenen Grube und wagten lange kein Wort. Doch plötzlich flüsterte Tom erschrocken.
Huck, hast du ihn gesehen? Wen? Den Indianer Joe. Dort, ganz nah bei Tante Polly. Gleichgültig, als ob nichts geschehen wäre. Du, ich meine, er beobachtet uns.
Ach, Einbildung.
Trotzdem, ich halte das nicht länger aus.
Mir geht's genauso. Aber wir müssen schweigen.
Unbedingt. Wie's Grab. Das ist das Schlimmste. Psst, der Pfarrer kommt.
Liebe Gemeinde, erregt euch nicht an der Stätte des Todes. Gottes strafende Hand liegt auf dem Frevler. Er entgeht seinem Gericht nicht.
Plötzlich unterbrach ihn eine laute Stimme.
Da ist er.
Er kommt. Wer?
Potter, er selbst. Du bist ja unglaublich. Kein blutiger Mordbube.
Es treibt ihn an die Stätte seiner Schandtat.
Ergreift ihn, den Mörder.
Potter wankte noch einige Schritte weiter und schaute verstört umher. Da packte ihn der Sheriff am Arm und rief...
Ruhe, Leute! Jetzt kann die Gerechtigkeit ihren Gang gehen.
Ich hab's nicht getan. Wirklich nicht.
Hat dich denn jemand beschuldigt?
Warum haltet ihr mich dann fest? Ist wahr, hab einen Tropfen getrunken gestern Abend. Das ist alles. Hab nie einer Menschenseele was Böses angetan.
Das wird das Gericht feststellen.
Ich hab den Doktor nicht umgebracht. Ehrenwort. Er war immer gut zu mir.
Da erblickte Muff Potter plötzlich den Indianer Joe und rief verzweifelt.
Joe, wie kannst du so ruhig dabei stehen? Du hast mir doch versprochen, dass du mich nicht verrätst. Jetzt wissen sie es alle. Jetzt ist alles vorbei. Sheriff, der Indianer Joe weiß alles, wie es war. Ich weiß nichts mehr. Er soll's erzählen.
Mit kalter Ruhe berichtete der Indianer Joe die gemeine Verleumdung. Potter nickte zu allem mit dem Kopf.
Es ist wahr. So muss es gewesen sein. Joe ist mein Freund. Er hat mir gesagt, dass ich's war. Sonst wüsste ich's ja nicht.
Warum bist du denn dann nicht davongelaufen, Potter? Du weißt ja, was einen Mörder erwartet.
Ich wollte ja... Ich hab ja solche Angst vor dem Galgen. Aber wo ich auch hinlief, ich bin immer wieder gekommen.
Tom und Huck waren wie gebannt vor Entrüstung. Tom flüsterte.
Hucky, wir sind mitschuldig. Wir wissen's und sagen's nicht.
Ja, eigentlich Feigheit.
Während der Indianer Joe half, den Sarg in die Grube hinunterzulassen, verschwanden. Mit schwerem Gewissen und abseits von den Gruppen der anderen ging Tom am nächsten Tag von der Schule nach Hause. Ihm Becky entgegen, die Tochter des Richters. Er hatte das zierliche Mädchen mit den blonden, beim Laufen springenden Zöpfen schon immer sehnsüchtig angeschaut. Da stand sie schon vor ihm, lächelte ihn an und sagte,
Tom, du wolltest mir doch mal zeigen, wie man malt. Willst du jetzt?
Und wie gern. Komm, setzen wir uns da auf die Bank. Schau her, ich mache ein Rechteck, einfach so. Und jetzt setze ich ein Dach darauf. Das neue Haus ist fertig.
Ein herrliches Haus.
Aber das ist etwas für kleine Kinder. Warst du schon mal im Zirkus?
Einmal mit Papa.
Ich war schon öfter, 3 oder 4 Mal, aber allein. Die Kirche ist langweilig dagegen.
Aber der Zirkus ist auch nichts gegen...
Was denn?
Du, Becky, hör mal. Na, wenn man verlobt ist.
Wie verlobt man sich denn?
Ganz einfach. Du musst bloß sagen, ich hab nur dich lieb, Tom. Für immer. Niemand sonst. Dann gibst du mir einen Kuss und alles ist fertig.
Wirklich? Aber warum denn einen Kuss?
Weil man das eben so macht. Weißt du, warum mir der Lehrer vorige Woche eine Tracht Prügel gegeben hat? Weil ich auf die hintere Seite der Wandtafel etwas geschrieben habe.
Was denn?
Rat mal.
Kann ich nicht. Aber es muss was sehr Schlimmes gewesen sein, weil du 20 bekommen hast.
Soll ich sagen?
Ach, bitte, Tom.
Also, ich habe geschrieben, bloß, nur, ich liebe dich. Ich liebe dich und so weiter. Gibst du mir jetzt den Kuss? Ist halb so schlimm, denke ich.
Becky zögerte. Da nahm Tom seinen ganzen Mut zusammen, zog sie mit einem Ruck an sich und gab ihr einen Kuss. Dann atmete er auf.
So, Becky, jetzt haben wir es hinter uns. Jetzt sind wir verlobt.
Wirklich?
Wirklich. Und merk dir, nun darfst du keinen anderen mehr lieben als mich. Bis in alle Ewigkeit.
Du aber auch kein anderes Mädchen.
Nie im Leben. Nicht mal anschauen tue ich eine andere.
Bestimmt nicht?
Ehrenwort. Ist doch selbstverständlich, wenn man verlobt ist. Ich schenke dir als Beweis meinen Messingknopf. Schau, ist ein Bild drauf vom Präsidenten. Und von nun ab müssen wir immer zusammengehen, wenn es niemand sieht.
Ich lade dich auch zu meinem großen Picknick ein. Es gibt Erdbeereis und Schlagsahne. Und in die Douglas-Höhle dürfen wir auch.
Prima. Ich nehme dich dafür in den Zirkus mit. Da gehen wir ganz allein, wie Erwachsene. Nur du und ich.
Oh, Tom, es ist wirklich lustig, wie man verlobt ist. Ich habe gar nicht gewusst, wie interessant das ist.
Aber ich? Du hast eben noch nichts erlebt, Becky. Als ich mit der Amy Lawrence...
Was, mit Amy Lawrence, dieser eingebildeten Gans? Tom, du warst schon mal verlobt. Du hast gelogen. Das ist gemein.
Aber Becky, heul doch nicht gleich. Ich habe sie ja schon lange nicht mehr angeschaut.
Doch, das letzte Mal in der Sonntagsschule. Ich hab's gesehen. Ein rotes Kleid hatte sie an. Tom, ich will nicht mehr mit dir verlobt sein.
Und fort rannte sie, dass die blonden Zöpfe um ihr Köpfchen flogen. Tom rief ihr nach.
Becky, Becky, sei mir nicht böse. Komm doch zurück, Becky.
Aber sie lief und wollte nicht hören. Tom ging niedergedrückt nach Hause. Er kam eine Stunde zu spät zum Mittagessen. Tante Polly empfing ihn mit einer Tracht Prügel, aber Tom spürte es gar nicht. Am Nachmittag schlich er sich aus dem Haus und schlenderte durch den Buschwald. Verzweifelt dachte er,
am liebsten würde ich jetzt davonlaufen. Einfach geheimnisvoll verschwinden. Den Mississippi hinab und dann nach Afrika. Oder irgendwo anders hin. Vielleicht kann ich Soldat werden und berühmt zurückkommen. Mit einem Orden. Oder soll ich lieber zu den Indianern gehen und Büffel jagen? Ach, ist auch zu dumm, dass Becky gleich so eingeschnappt war. Aber so sind eben die Mädchen. Ein richtiger Junge sollte sich auch nicht mit ihnen einlassen. Und deshalb ist sie mir auch ganz gleichgültig.
Am Schlangenfluss traf er Huckleberry Finn. Er saß im Ufersand und angelte. Als er seinen Freund sah, rief er,
Hallo, Tom! Du siehst ja aus, als wirst du zum Tod verurteilt.
Ist mir auch nicht viel anders zumute. Nicht mal Lust zum Fischen habe ich, wenn ich nur an den alten Muff Potter denke. Der hockt da in dem elenden kleinen Gefängnis im Moor bei Wasser und Brot und wartet auf den Galgen. Der arme Kerl glaubt schon selber, dass er der Mörder ist. Nur wir wissen die Wahrheit.
Aber wenn wir was sagen, geht's uns nicht anders als dem Doktor. Wenn sich einer mit dem Indianer Joe einlässt, ist er so gut wie tot.
Ich wollte, ich wüsste nichts von der Sache. In 3 Tagen ist die Gerichtsverhandlung. Sie werden ihn hängen. Stell dir das vor. Und wir müssen es mit ansehen und den Mund halten. Mir wird übel. Ich halte das nicht aus.
Da heißt es eben, die Zähne zusammenbeißen und es durchstehen. Es geht nicht anders.
Die beiden Freunde trennten. In der folgenden Nacht wälzte sich Tom schlaflos hin und her und hatte immer wieder die gleichen qualvollen Gedanken.
In 3 Tagen ist die Gerichtsverhandlung. Sie werden ihn hängen. Und wir müssen es mit ansehen und den Mund halten.
Endlich schlief er vor Erschöpfung ein. Am nächsten Morgen stand er mit schwerem Kopf auf. Er ließ das Frühstück stehen und ging verstört den Weg zur Schule hinunter. Tante Polly schaute ihm kopfschüttelnd nach.
Irgendetwas stimmt nicht mit dem Jungen. Nicht einmal das Frühstück hat er angerührt, obwohl es Erdbeermarmelade gab. Und so früh ist er noch nie zur Schule gegangen. Ein schlimmes Zeichen. Ach, nichts als Kummer hat man mit dem Tom. Dabei ist er ein guter Junge. Davon lass ich mich nicht abbringen.
Auch Tom hatte seine Sorgen. Heute Abend musste er sich entscheiden. Da gab es keinen Ausweg. Aber vorher ereignete sich noch etwas Unerwartetes. Auf der Kreuzung traf er Becky. Unwillkürlich lief er zu ihr hin und sagte:
Morgen, Becky. Sei mir wieder gut, ja? Ich hab doch noch nie eine andere lieb gehabt als dich. Ich schwör's.
Ich glaub's dir aber nicht. Was war denn das mit der Amy Lawrence?
Ach, das hab ich doch nur so gesagt. Bitte, Becky, verzeih mir.
Nie im Leben. Geh doch zu deiner Amy zurück, wenn sie dir so gut gefällt. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Da, hier hast du deinen Messingknopf zurück. Ich mag ihn nicht mehr.
Sie schaute Tom verächtlich an, warf ihm den Knopf ins Gesicht und ging stolz davon. Tom blieb eine Weile verdutzt und tief betrübt stehen. Dann blickte er um sich. Erleichtert atmete er auf.
Gott sei Dank. Es sind sonst noch keine Kinder auf dem Weg. Niemand hat's gesehen. Aber trotzdem, so eine Abfuhr darf ich nicht auf mir sitzen lassen. Schade, dass sie kein Junge ist. Da könnte ich sie ordentlich verprügeln. Aber wie soll man sich an einem Mädchen rächen? Vielleicht am besten gar nicht. Sie ist es ja gar nicht wert, die alberne Ziege. Außerdem habe ich ganz andere Sorgen, als mich mit dem Mädchen abzugeben.
Tom ging langsam weiter. Währenddessen betrat Becky das Klassenzimmer. Es war noch niemand da. Als sie am Pult vorbeiging, entdeckte sie etwas. Der Schlüssel steckte im Schloss der Schublade. Hier hatte der Lehrer sein geheimnisvolles Buch verborgen. Er schlug es immer auf, wenn die Kinder schriftliche Arbeiten machen mussten, und verschloss es dann wieder sorgfältig. Beckys Herz klopfte gewaltig. Die Versuchung war zu groß. Sie nahm das schwere Buch heraus und schlug es auf. In diesem Augenblick trat Tom ins Zimmer. Becky klappte das Buch hastig zu. Dabei zerriss sie die erste Seite fast bis unten hin. Erschrocken warf sie das Buch in die Schublade zurück, sah Tom böse an und rief mit Tränen in den Augen:
Tom Sawyer, du bist gemein! Du hast dich angeschlichen, um mich zu beobachten. Schämen würde ich mich.
Stimmt gar nicht. Wie soll ich denn wissen, dass du hier gerade etwas Verbotenes machst?
Jetzt wirst du mich verpetzen, bloß weil du eine Wut auf mich hast. Wegen vorhin.
Hätte auch guten Grund dazu. Das weißt du ganz genau. Aber heul doch nicht so.
Was soll ich denn machen? Ich werde Prügel kriegen und ich bin doch in der Schule noch nie geschlagen worden. Ich habe solche Angst davor und geniere mich so.
Tom konnte nichts mehr sagen, denn im nächsten Augenblick kamen der Lehrer und die anderen Schüler ins Klassenzimmer. Der Unterricht begann. Und zwar gleich mit einer schriftlichen Arbeit. Becky spähte voller Angst nach dem Lehrer. Er saß am Pult und öffnete andächtig wie der Pfarrer die Bibel sein großes Buch. Entsetzt starrte er auf die erste Seite, sprang dann plötzlich auf und schrie außer sich vor Zorn.
Wer war das? Wer hat das Buch zerrissen? Der melde sich freiwillig, denn ich werde den Täter schon herausfinden. Ich frage noch einmal, wer war es?
Es herrschte Totenstille. Da begann der Lehrer einen nach dem anderen zu fragen und mit durchdringendem Blick anzusehen. Aber überall die gleiche Antwort: Nein, ich nicht. Tom warf einen vorsichtigen Blick auf Becky. Sie war bleich vor Angst. Nun würde sie gleich gefragt werden. Schon schaute sie der Lehrer mit scharfem Blick an.
Becky Thatcher, sieh mir in die Augen. Hast du die Seite zerrissen?
Da ergriff Tom plötzlich Mitleid mit dem zarten Mädchen. Entschlossen sprang er auf und sagte laut und fest:
Herr Lehrer, ich war's. Es tut mir leid.
Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das bedeutet 10 Hiebe mehr. Komm nach vorne, deine Strafe zu empfangen.
Tom ließ die 20 Stockhiebe tapfer über sich ergehen. Er fühlte sich als Held. Beckys Augen strahlten vor Dankbarkeit und Bewunderung. 2 Stunden musste er nachsitzen. aber er ertrug es mit Geduld. Denn er wusste...
Becky wird auf mich warten. Ganz bestimmt wird sie das. Jetzt kann sie nicht mehr böse sein.
Er hatte recht. Becky erwartete ihn an der Pforte. Beschämt und froh zugleich, sagte sie zu ihm.
Tom, das war furchtbar edel von dir. Gerade so großartig, wie es in den Büchern steht. Das werde ich dir nie vergessen.
Lass, Becky. War doch selbstverständlich. Wenn du mir jetzt nur wieder gut bist.
Freilich, Tom. Ich bin doch so froh.
Dann nimmst du doch auch den Messingknopf wieder.
Hm? Und wie gern. Jetzt, wo ich weiß, dass du mich doch lieber hast als die Amy. Die lade ich auch nicht zum Picknick ein. Aber Tom, du machst auf einmal so ein trauriges Gesicht. Ist was?
Nix, Becky. Ich hab nur an was gedacht. An was ganz Schlimmes.
An was denn? Ist es was mit dem Mord?
Ach, lass. Weißt du, richtige Jungen haben manchmal furchtbar wichtige Sachen zu erledigen. Und darüber dürfen sie kein Wort reden.
Ich wäre schon sehr neugierig. Aber ich versuch's zu verstehen, Tom.
Du bist wirklich ein prima Mädchen, Becky. Du wirst sehen, wir unternehmen noch was ganz Tolles zusammen in der Douglas-Höhle. Gerade so, als wärst du so gut wie ein Junge. Ich kenne mich darin ein bisschen aus. Ist fantastisch dort.
Becky war begeistert und Tom fühlte sich tapfer wie ein Mann. Die Versöhnung und der Mut, auf den er selbst stolz war, erleichterten ihm den Gang, zu dem er sich in der letzten Nacht durchgerungen hatte. Nun musste er auch handeln wie ein Mann, schon wegen Becky. Am gleichen Abend ging er entschlossen in die Amtsstube des Richters und erzählte, was er in der furchtbaren Nacht auf dem Friedhof gesehen hatte. Der Richter sah ihn ernst und forschend an und sagte,
Tom Sawyer, ich glaube dir, aber etwas hast du mir verschwiegen. Du warst nicht allein, stimmt's? Du hast einmal gesagt, wir hatten schreckliche Angst. Mit wem warst du dort?
Das darf ich nicht sagen, Herr Richter. Ich habe geschworen, dass ich kein Sterbenswörtchen von der Sache sag, weil wir Angst hatten, der Indianer Joe macht uns kalt. Nun habe ich's gesagt. Ich dachte, jemanden unschuldig sterben zu lassen, das ist noch viel schlimmer, als einen Schwur zu brechen. Aber es reicht doch, wenn's einer tut. Es kommt doch nur auf die Wahrheit an.
Das schon. Aber vor Gericht brauchst du einen Zeugen. Doch wir werden sehen. Vielleicht wird's nicht nötig sein, dass du deinen Kameraden angibst. Also Tom, geh jetzt ganz beruhigt nach Hause. Und hab keine Angst, wenn du morgen als Zeuge aufgerufen wirst. Du bist doch ein ganzer Kerl. Das hast du ja gerade bewiesen. Nicht wahr, Tom? Also, Kopf hoch.
Wie von einer Zentnerlast befreit, verließ er die Amtsstube. Und dennoch schlug ihm das Herz bis zum Hals. Und er verbrachte eine schlaflose Nacht. Die Bilder der Mordnacht standen in grauenvoller Deutlichkeit vor seinen Augen. Am nächsten Morgen strömte die ganze Stadt in den Gerichtssaal. So etwas Aufregendes hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Raunen und Ausrufe der Entrüstung gingen durch die Menge. Potter wurde hereingeführt. Er sah zum Erbarmen aus, elend, abgezehrt, verzweifelt. Einige Frauen waren erschüttert und flüsterten,
der arme Mensch, wie kann der einen umgebracht haben?
Ist ja selbst dem Tode nah.
Stimmt, ein elender Säufer ist er. Aber Mörder niemals.
Genau. Man müsste ja blind sein, wenn man das nicht sieht.
Ist aber so gut wie erwiesen, dass er es war.
Das sieht man sehen. Der Mäßigkeitsverein sollte mir gefördert werden.
Ruhe!
Da traten die Richter, der Staatsanwalt und die Geschworenen in den Saal. Augenblicklich herrschte gespanntes Schweigen. Nun wurden die Zeugen nacheinander unter Eid verhört. Der Mann, der die Leiche gefunden hatte, der Fischer Lawrence, der Potter beim Waschen gesehen hatte, und einige andere Bürger der Stadt, die Potter gut kannten. Sie sagten aus, was die ganze Stadt schon längst wusste. Dann wurde Potters Messer vorgezeigt. Und der Staatsanwalt fragte,
Mr. Potter, ist das euer Messer?
Ja, ist meins. Hab's mal von einem bekommen, dem ich vor meinem Trinken aus dem Mississippi gerettet habe.
Das interessiert jetzt nicht. Es wurde blutig neben der Leiche gefunden. Was habt ihr dazu zu sagen?
Nix. Staatsanwalt, kann mich an nichts erinnern. Aber meins ist das. Das kann ich beschwören.
Ihr könnt euch widersetzen, Angeklagter.
Nun wurde der Indianer Joe aufgerufen. Mit völlig ruhigem Gesicht berichtete er die teuflische Lüge, die Potter an den Galgen bringen sollte. Als er zu Ende war, sagte der Staatsanwalt:
Danke, das genügt. Nach den Zeugenaussagen kann kein Zweifel mehr an der Schuld des Angeklagten bestehen. Außerdem hat er die Tat ja schon am Friedhof gestanden. Wir ziehen uns jetzt zur Beratung des Urteils zurück.
Herr Staatsanwalt, gestattet. Ich glaube, wir müssen zuvor noch einen wichtigen Zeugen hören. Ruf Thomas Sawyer herein.
Große Überraschung und Unruhe herrschte im Saal. Tante Polly fuhr empört hoch.
Was hat denn mein Tom mit dem Mord zu tun? Mein Tommy auf der Zeugenbank! Das ist ja unerhört! Das ist ja die Hölle! Da habe ich wohl noch ein Recht, das zu wissen, Herr Richter!
Ruhe! Tom trat bleich und beklommen ein. Zögernd ging er zur Zeugenbank und starrte entsetzt auf den Indianer Joe. Da klang sein Name durch den Raum.
Thomas Sawyer, ich bitte um deine Aussage. Doch vorher musst du schwören.
Tom riss sich zusammen, aber trotzdem konnte er nur stottern.
Ich schwöre, schwöre...
Nur Mut, Thomas.
Ich schwöre bei Gott, schwöre, dass ich nicht...
Er warf einen schuldbewussten Blick auf Huck.
Dass ich nichts sage als die Wahrheit, weil es eben sein muss.
Dann begann er stockend, die Geschichte der Mordnacht zu berichten. Im Saal war es totenstill. Als er an der Stelle angelangt war, wo der Mörder mit Potters Messer von hinten auf den Doktor losging, sprang der Indianer Joe blitzschnell auf, stieß alle, die ihn aufhalten wollten, zur Seite, lachte höhnisch, floh mit einem kühnen Sprung aus dem Fenster und war verschwunden. Sofort wurde die ganze Polizei aufgeboten, ihn zu suchen. Jeder Winkel der Stadt wurde durchsucht. Die Straßen wurden bewacht und die Wälder der ganzen Umgebung durchkämmt. Aber man fand keine Spur.